SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
13. Dezember 1974. In der Kölner Sporthalle findet die Gläubigerversammlung der Herstadtbank statt.
So etwas Verrücktes habe ich noch nicht erlebt.
Und dabei hat Hans Grün, Direktor der Kölner Sporthalle, schon so einiges erlebt. Krawalle beim Rolling Stones-Konzert oder legendäre Boxkämpfe und Sechstagerennen. Aber eine riesige Gläubigerversammlung, von der vier Tage vorher noch gar nicht feststeht, ob sie überhaupt stattfindet?
Heute Vormittag schien der Ernstfall da zu sein.
Berichtet die WDR-Sendung Hier und Heute am Freitag, den 13. Dezember 1974. Denn Hans Gerling, Hauptaktionär der zahlungsunfähigen Kölner Herstadtbank, weigert sich hartnäckig, das nötige Kapital für einen Vergleich zur Verfügung zu stellen, um so den Konkurs zu vermeiden. Erst in letzter Minute lenkt er ein.
Telefonisch ist uns erklärt worden, Herr Dr. Gerling habe heute Nachmittag noch eine notarielle Vollmacht erteilt.
Und so kommt es also doch dazu.
6.000 Gläubigervertreter werden am Dienstag zu dem größten einschlägigen Justizereignis der deutschen Nachkriegszeit in Köln erwartet. Zwei Computeranlagen und mehrere Würstchenbuden werden aufgestellt.
Dabei hatte alles doch so gut angefangen. 1955 gründet Ivan David Herstadt, Spross einer alten Kölner Bankiersfamilie, die Herstadtbank neu. Mit dem Kapital seines Schulfreundes, Versicherungskönig Hans Gerling. Herstadt ist vor allem ein begnadeter Netzwerker. Er wird Mitglied in 52 Kölner Vereinen, 12 davon als Schatzmeister, und hat in der Domstadt und ihrer Umgebung bald über 50.000 Kunden. Vom Stadtkämmerer bis zum Sparverein, vom Eros-Center bis zum Erzbischof. Große Plakatkampagnen sind sein Markenzeichen, etwa die mit dem kleinen Jungen, der sich die Augen zuhält.
Mein Papi ist weitsichtiger, er ist Kunde bei Herstadt.
Stets zahlt man ein bisschen mehr Zinsen auf Spargelder, nimmt etwas weniger für Kredite. Anfang der 1970er Jahre ist Herstadt bereits die zweitgrößte Privatbank der Bundesrepublik. Dann bietet ein weltwirtschaftlicher Wendepunkt die ganz große Chance.
Ich habe Finanzminister Connolly angewiesen, den Umtausch von Dollar in Gold zu stoppen. Der Dollar darf nie wieder eine Geisel in den Händen internationaler Spekulanten sein.
US-Präsident Richard Nixon im Frühjahr 1971. Die USA sind immer mehr von einer Export- zur Importnation geworden und haben ein riesiges Handelsdefizit angehäuft. Deshalb ist die altbewährte Golddeckung des Dollars nicht mehr zu halten. Der Finanzmarktexperte und frühere Wirtschaftsjournalist Hans Schäfzig.
Die Aufhebung der Golddeckung führte nicht zu weniger, sondern zu mehr Devisenspekulation, weil das Geld ja jetzt überhaupt keine Deckung mehr hatte, kein Wertanker. Deswegen musste man bei jedem Geschäft aushandeln, wie viel D-Mark denn jeweils für den Dollar gezahlt werden sollten. Nixon hat die Tür für Spekulanten erst richtig geöffnet.
Denn die festen Wechselkurse der Nachkriegszeit sind Geschichte. Von nun an müssen sich internationale Händler mit Devisentermingeschäften gegen Kursschwankungen absichern. Volkswirtschaftsprofessor Ulrich Klü von der Hochschule Darmstadt.
Es beginnt eine Phase des Finanzkapitalismus. Ganz, ganz viele Banken sehen, dass man mit Spekulation, mit riskanten Währungswetten viel Geld verdienen kann. Und da war Herstadt eine Bank von vielen Banken.
Bei Herstadt heißt die Abteilung Devisentermingeschäfte mit ihrer brandneuen Computertechnik und dem futuristischen Design bald Raumpatrouille Orion. So wie in der deutschen Science-Fiction-Kultserie. Dort residiert Abteilungsleiter Dani Dattel mit seinen 6 sogenannten Goldjungs. Junge Telefontrader, die bald jeden Tag bis zu 4 Milliarden Mark um die Welt bewegen. Anfangs laufen die Geschäfte blendend. Die Kursentwicklung ist dank der amerikanischen Wirtschaftsschwäche vorhersehbar.
Der Dollar fiel praktisch kontinuierlich ab. So konnten Banken morgens einen Dollar verkaufen und ihn abends für wenige Centbruchteile billiger zurückkaufen.
Das Jahr 1973 war das Jahr des Devisenhandels. Und wir haben natürlich uns daran dumm und dusselig verdient.
Erinnert sich Dani Dattel. Chef Ivan Herstadt ist begeistert von seinen Goldjungs. Die Devisenabteilung fängt nicht nur Verluste der klassischen Bankgeschäfte im Haus auf, seine Bank avanciert so auch international zum Big Player. Infolge der Ölkrise beginnt Anfang 1974 allerdings der Rücksturz zur Erde.
Der Dollar stieg plötzlich gegen den Trend und gegen alle theoretischen Voraussagungen, weil der Ölpreis nach oben ging und Öl in Dollar bezahlt wird und daher die Dollarnachfrage groß war.
Damit hatten die Goldjungs nicht gerechnet. Am 26. Juni steht Herrstadt mit 1,2 Milliarden D-Mark im Minus, bei einem Eigenkapital von 77 Millionen. Die Bank ist pleite. Das Bundesaufsichtsamt entzieht ihr die Lizenz. Am Tag danach kommt es vor dem Hauptgebäude im Kölner Bankenviertel zu einem Massenansturm alarmierter Privatkunden.
Ich bin Arbeiter in der Messe. Meine Frau ist Toilette vor dem Kaufhof. Jetzt haben uns 38.000 Mark gespart.
Ich bin Rentnerin, ich hatte ein paar Aktien von meiner Mutter geerbt.
Und die Leidtragenden sind wieder die ganz kleinen Leute, die eifrig 30 oder weiß ich wie viele Jahre seit Kriegsende gespart haben und die nun wieder von ganz von vorn anfangen müssen wie ich.
Die Herrstadt-Pleite erregt bundesweit riesiges Aufsehen, weil sich plötzlich Risse in der sozialen Marktwirtschaft aufzutun scheinen, auf die alle doch so stolz sind. Die Angst vor Krisen wie 1923, 29 und 45 sitzt nach wie vor tief im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik. Doch niemand kommt Herrstadt zur Hilfe. Die Branchengrößen Deutsche, Dresdner und Commerzbank sind durchaus froh, aufstrebende Konkurrenz loszuwerden. Und auch Bundesbank und Bankenaufsicht tun wenig für die Rettung.
Das war sicherlich auch etwas, was die Aufsicht in dem Fall wollte, dass man mit Konsequenzen leben muss, wenn man zu sehr ins Spekulative geht. Dass man auch eine Art Exempel statuieren wollte.
Dafür sezieren die Medien den Fall Herrstadt bis ins Detail.
Es handelt sich wahrscheinlich um den größten Fall von Wirtschaftskriminalität, den die Bundesrepublik je gesehen hat.
Vor Kameras und Mikrofonen schieben die Chefs den Schwarzen Peter, den Goldjungs und Dani Dattel zu. Ivan David Herrstadt.
Es ist also scheinbar doch so gewesen, dass die Devisenabteilung mehr Geschäfte gemacht hat, als sie eben der Geschäftsleitung gegenüber zugegeben hat.
Und Hauptaktionär Hans Gerling.
Ihre Frage geht dahin, ob ich das hätte wissen müssen, was dann geschah. Das ist nicht der Fall, weil der Chefdevisenhändler Dattel diese Geschäfte verheimlicht hat. Er hat ganz bewusst Geschäftsvorgänge geschaffen, die nicht in der Buchhaltung erfasst worden sind.
Gerling, den habe ich nie kennengelernt, aber seine Befehle, die kannte ich. Gerling hat nicht Gewinne erwartet, er hat sie befohlen.
Erinnert sich Dani Dattel 2022. Professor Ulrich Klü.
Man weiß, dass Gerling sehr viel Druck ausgeübt hat, dass Herrstadt, die Bank, Profite macht. Und wenn man ein bisschen im Bankgeschäft unterwegs war zu der Zeit, wusste man, wie Profite zu erzielen sind, nämlich mit genau solchen Geschäften. Man kann also fest davon ausgehen, dass Gerling zumindest ahnen musste, was er anstößt, wenn er in dieser Form Druck macht, Rendite zu erzielen.
Der 17. Dezember 1974, Tag der Gläubigerversammlung in der Kölner Sporthalle.
Schon kurz nach 7 Uhr morgens kommen die ersten Herrstadtgeschädigten zu der Versammlung, die die Entscheidung herbeiführen muss.
Auf den Rängen wurden wiederholt Rufe nach der Regierung laut.
Der öffentliche Druck auf Herrstadt-Hauptaktionär Hans Gerling ist groß, denn zu seinem Konzern gehört auch die drittgrößte deutsche Versicherung. Wenn er die Aktienmehrheit daran verkauft, könnte ein Konkurs vermieden werden und die privaten Kleingläubiger bei einem Vergleich glimpflich davonkommen. Doch Gerling, nur telefonisch zugeschaltet, pokert den ganzen Tag weiter. Buhrufe und Jubel in der Arena sind eines Boxkampfes würdig.
Mann, ist das spannend, meine Damen und Herren. Der Richter hat in dieser Sekunde Herrn Dr. Gerling aufgefordert, innerhalb der nächsten 5 Minuten zu erklären, ob er nun den Vergleich annimmt.
12 Stunden nach Beginn des Vergleichsmarathons dann die telefonische Ankündigung Gerlings, den Vergleich annehmen zu wollen.
So endet die bis dahin größte Bankenpleite der Republik für die meisten glimpflich. Privatgläubiger bis 20.000 Mark erhalten 100% ihrer Einlagen zurück, darüber 80%. Die Stadt Köln allerdings verliert 40 Millionen Mark. Auch andere Großgläubiger haben zum Teil hohe Verluste. Die juristische Aufarbeitung dagegen dauert mehr als ein Jahrzehnt. Hans Gerling wird nie angeklagt. Ivan de Herrstadt kommt mit 2 Jahren Bewährung davon, obwohl das Gericht ihm die Verschleierung von Verlusten bescheinigt. Und der vermeintliche Hauptschuldige Dani Dattel? Er leidet in der Untersuchungshaft eine Retraumatisierung. Als kleiner Junge war er in Auschwitz und gehörte mit seiner Mutter zu den wenigen Überlebenden. Wegen seines KZ-Syndroms wird er im Herrstadt-Prozess verhandlungsunfähig erklärt, kann sich deshalb aber auch nie öffentlich verteidigen. Gegen die ganz unterschwellig antisemitische Klischees bedienen, auch in den Medien.
So ganz koscher ist wohl auch Dattel nicht,
schreibt der Spiegel, der Kölner Stadtanzeiger.
Der Mann mit der großen Hakennase.
Und auch im WDR-Fernsehen kommt noch 1984 eine Herrstadt-Geschädigte so zu Wort.
Naja, also der Herr Dattel hat ja ein KZ-Syndrom. Aber ob ich ein Herrstadt-Syndrom habe, heute noch, da fragt niemand nach.
Man hat unsere Fensterscheiben eingeschlagen. Man hat uns mitgeteilt, dass es versäumt worden ist, dass wir vergast worden sind. Was dann entstanden ist und 19 Jahre sich hingezogen hat, das war meine zweite Verfolgung.
So Dani Dattel 2022, wenige Monate vor seinem Tod. Die Herrstadt-Pleite ist aber durchaus mehr als nur ein Ereignis der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte.
Versagt hat das globale Finanzsystem. Es wird immer wieder vergessen. Es war keine kleine deutsche Kölner Herrstadtkrise. Es war die erste globale Finanzkrise. Entscheidend war, wie die einzelnen Personen hier zusammengewirkt haben, um so eine große Krise zu erzeugen.
In der Folge gingen Überweisungen in den USA um 60% zurück. Und der Handel zwischen US-Dollar und D-Mark kam vorübergehend völlig zum Erliegen.
Die US-Notenbank muss große Summen in Umlauf bringen, um die Märkte wieder zu beruhigen. Denn auch in den USA machen Banken, die mit Herrstadt Devisen Termingeschäfte vereinbart hatten, massive Verluste. Plötzlich traut keine Bank der anderen mehr über den Weg. Die könnte sich ja auch verspekuliert haben, plötzlich zahlungsunfähig werden und einen selbst mit in den Abgrund reißen. Dieses Gegenparteirisiko geht als Herrstadtrisiko weltweit in die Volkswirtschaftslehre ein. Damals ist es ein Schock, auch für die Wirtschaftspolitik.
Ist das der Preis, den wir für unsere Marktwirtschaft zahlen müssen?
Es hat einfach damit zu tun, dass ein solcher Zusammenbruch, nämlich mit riesigen Devisentransaktionen, nun wirklich nicht zum Alltäglichen gehört.
Muss Martin Grüner, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, einräumen. Wegen der Herrstadtkrise wird 1974 der Basler Ausschuss gegründet, der Regulierungsabkommen für internationale Finanztransaktionen entwickelt. Und in der Bundesrepublik der Einlagensicherungsfonds der Banken. Die umfassenden neoliberalen Deregulierungen der 90er und Nullerjahre schaffen jedoch unzählige neue, hochkomplizierte Finanzprodukte. Es folgt die Weltfinanzkrise 2008.
In der Finanzkrise wurde dann die deutsche KfW Opfer von Herrstadtrisiko, als sie an Lehman Brothers über 300 Millionen Dollar überwies, während die schon pleite waren.
Seither gibt es neue Regulierungen für Finanzmarktspekulationen. Anlageguru Warren Buffett bleibt dennoch skeptisch.
That's a Russian roulette equation. Normally win, occasionally die.
Das ist eine russische Roulette-Gleichung. Normalerweise gewinnen, gelegentlich sterben.
All die komplizierten Derivate lassen sich letztlich auf Zahlungsversprechungen zurückführen. Und bei Versprechungen kommt es halt immer darauf an, ob sie gehalten werden oder nicht. Das Problem lässt sich im Kapitalismus nicht ausschalten.
Heute werden am Devisenterminmarkt jährlich 1,8 Trillionen Dollar gehandelt, etwa das 18-fache des Weltsozialprodukts. Was würde helfen, um das Risiko neuer Krisen zumindest einzuschränken? Finanzmarktexperte Hans Schäfzig.
Nützlich wäre auf jeden Fall eine Finanztransaktionssteuer, eine Art Umsatzsteuer auf Finanztransaktionen. Wenn man auf jedes Geschäft nur Hundertstel Cent Steuern erheben würde, würde das einen Großteil der Spekulation unrentabel machen, es würde das Risiko minimieren und zudem käme für die Weltgemeinschaft noch ein erklecklicher Betrag herum, den man für sinnvolle Sachen verwenden könnte.
Bisher ist das allerdings an Finanzlobbys und nationalen Egoismen gescheitert. So schwebt das Herrstadtrisiko noch immer über der Weltwirtschaft. Dabei hatte diese Kölner Bank wenige Monate vor ihrer Pleite eine große Plakataktion gestartet.
Geldanlegen darf kein Glücksspiel sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an die Gläubigerversammlung der Herrstadtbank, die am 13. Dezember 1974 in der Kölner Sporthalle stattfand. Zeitzeichen am Montag über den Tuilerienpalast.